Ihr hört es schon. Heute seid ihr hier bei Freigetraut und wir haben einen ganz, ganz besonderen Gast hier. Und zwar Alexander Knapp ist heute am Start. Er sitzt mir heute hier gegenüber. Und ja, es ist der absolute Wahnsinn. Wir haben uns auf einer Hochzeit kennengelernt, waren dort beide als Dienstleister. Und im ersten Step wusste ich gar nicht genau, dass er das ist, von diesem Lied, was ich schon so oft gehört habe auf freien Trauungen. Und dann, krass, höre ich auf einmal diese unglaubliche Stimme und die Hochzeit war ein absoluter Traum. Und ich bin jetzt so, so happy darüber, dass wir nun mittlerweile zum zweiten Mal gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcaststudio.
Dankeschön, dass ich da sein darf. Das geht ja runter wie Öl. Wahnsinn.
Ja.
Krass. Und auch dieser Song, wenn das so läuft, das ist, ich höre das ja mal aus der anderen Perspektive. Das ist schon ein außergewöhnlicher Song tatsächlich, ja.
Absolut. Also ich muss auch wirklich sagen, es gibt ja nun mal einfach Gänsehautlieder, gerade bei Hochzeiten.
Absolut, ja.
Aber auch, weil da hatte ich ihn vor kurzem erst, auch bei Trauerfeiern ist das ein Lied, was so unter die Haut geht. Also das ist ein, ja, Hit ist mir noch zu wenig. Das ist ein so emotionales Lied, was so viel Gefühl transportiert.
Ja,
und,
das ist total lustig, weil ich habe ja tatsächlich auch für meinen eigenen Energie-Club, meinen Lieblingsverein, auch die Hymne geschrieben, ne? Die dadurch gewonnen ist. Und ich werde oft gefragt, ob ich nochmal für andere Songs oder für andere Vereine Songs schreiben kann, so Hymnen.
Ja.
Und da schließt sich gleich der Kreis auch mit, bis man da wer die Augen schließt. Man kann aber eigentlich nur über Songs schreiben, so emotional, wenn man selber dazu auch eine emotionale Verbindung hat.
Ja.
Und ich war ja lange DJ, auch so mit 18 bis 25 während meines Studiengangs, also ich Lehramt studiert, also parallel zur Musik. Und ich habe immer gesagt, ich werde irgendwann einen Song schreiben für diesen Moment bei Hochzeiten, wenn die Braut und der Bräutigam da nach vorne steht, die ganze Familie drumherum, alle ihre Kameras rausholen. Und ich habe mir dann immer geschworen, für diesen Moment, den ich immer geliebt habe, egal, Entschuldigung, wie scheiße die Hochzeit war, aber dieser Moment war immer bei jeder Hochzeit außergewöhnlich.
Krieg Gänsehaut.
Oder wenn der Braut und Bräutigam, und da geht es jetzt auch um diese Emotion, krass, da haben sich zwei Menschen gefunden und gucken sich in die Augen und sagen, ey, wir gehen jetzt verdammt nochmal diesen Weg.
Ja, ja.
Und dieser Moment war immer emotional, egal wie die Hochzeit war.
Ja.
Und ich sagte, für diesen Moment möchte ich irgendwann mal einen Song schreiben. Dann habe ich wirklich, irgendwann haben wir diesen Song geschrieben und es war nicht ganz klar, es hatte sich dann so, es entwickelt sich manchmal. Und dann ist der ja auch viral gegangen. Ich habe ja das Ding auch mit Joel Brandstein in so einem Feature gemacht und da ist er dann ja richtig krass viral gegangen.
Der ist ja in beiden Versionen einfach Wahnsinn. So riesengroß.
Ja,
ne?
Der ist auch schon, wir sind kurz vor Gold tatsächlich.
Wahnsinn.
Genau.
Und verdient.
Ja, krass. Und deswegen, da, um mal zu sagen, dass dieser Song ist nicht einfach so entstanden, weil man so einen Song schreibt, sondern weil ich damit eine Geschichte habe, ne? Weil ich was erzählen kann. So.
Genau so ist es. Also einfach komplett echt. Ich meine, jetzt müssen wir noch mal erstmal ein kleines Stück zurückgehen. Das ist erstmal so mega cool. Freue mich mega, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, hier jetzt mit am Start bist und vor allen Dingen wir jetzt hier so Zeit verbringen können. Aber erzähl doch mal ganz kurz für die paar Leute, die dich nicht kennen. Wo kommst du her? Auf jeden Fall, was ist dein Lieblingsverein? Ich habe ein bisschen Wissensvorsprung, ich weiß es schon, aber einfach nur, weil du es gerade kurz erwähnt hast. Und was hast du so mit der Hochzeitswelt so an sich zu tun? Also wie was können wir da von dir erwarten? Was ist da gerade so der Stand der Dinge?
Ja, ist natürlich krass. Ich bin ja seit 20 Jahren dabei. Ich habe ja 3 Top-10-Alben, 5 Alben in den Charts so. Hatte eine unfassbar tolle Zeit. Das kann ich an der Stelle sagen. Ich habe ja im Februar meine große Karriere auf der großen Bühne beendet quasi mit der Knappe sagt Ciao-Tour. Wir haben über 15.000 Tickets auf der kompletten Tour verkauft und jetzt beginnt für mich quasi eine neue Reise. Ich würde auf der kleinen Bühne weitermachen. Das habe ich ja auch während der meiner Karriere, sage ich mal, gemacht, weil die Songs so entstanden sind. Ich hatte auf jedem Album immer so 2, 3 Balladen, die immer krass viral gegangen sind und die Leute wirklich auch emotionalisiert haben. Ich habe, glaube ich, 5 Songs, die theoretisch alle auf Hochzeiten gespielt werden können. Ja. Ich habe meiner Frau einen ganz besonderen Hochzeitsantrag gemacht mit Orchester. Der Song heißt Immer nur wir zwei. Und irgendwie hat sich herausgestellt, dass Alex so dieser so neben Philipp Poisel und diesen Sängern, die es da draußen gibt, Joel Brandenstein auch zum Teil natürlich oder Xavier Nadu, Herbert Grönemeyer, einer der Sänger ist, die vor allen Dingen so, was die Emotionen angeht, außergewöhnlich da sind irgendwie. Das hat sich so in meiner Karriere herauskristallisiert. Und genau, und jetzt ist für mich eine ganz spannende Zeit, weil ich quasi die Karriere nach der Karriere irgendwie versuche einzuläuten.
Warum der Abschied von der großen Bühne? Ist da nicht etwas in dir, was auch diese Bühne benötigt und braucht und irgendwie auch ein Teil von dir ist?
Ja, natürlich. Ich sag mal so, man kann da nicht ohne, das geht gar nicht. Ne? Ich bin ja mit 19 Jahren so ein bisschen reingerutscht in das Ganze. Ich wollte ja Fußballprofi werden.
Ja.
Ich habe einen Profivertrag gehabt bei Hertha BSC und habe mir dann, als ich 19 war, das Kreuzband gerissen.
Och.
Und damals waren die Zeiten noch so, dann saß ich bei Dieter Hoeneß, war damals Sportdirektor bei Hertha, also der Bruder von Uli Hoeneß.
Ja.
Und hat gesagt, Alex, du bist jetzt leider in so einer Phase, wo du eigentlich keine Zeit hast für so eine Verletzung. Weil ne, ich war im Jahrgang mit Kevin Prince Boateng, Jerome Boateng, dem Bruder Serhat Salihovic. Also das war einer der stärksten Jahrgänge, das sind ja alles Weltmeister geworden.
Ja.
Und dann hat er mir gesagt, Vertrag wurde aufgelöst in dem Jahr mit 19. Und dann bin ich durch einen ganz doofen Zufall mit meinen Krücken nach Cottbus gefahren. Und auf dem Altmarkt, dort in Cottbus, fand so ein Radiocasting statt. Und da habe ich einfach mitgemacht mit meinen Krücken. Weißt du, habe einen Song von Westlife habe ich mir ausgesucht. Flying Without Wings heißt der Song. Ich war so ein Boygroup-Fan, immer noch heute. Und habe das Ding gewonnen. Und in der Jury saß aber ein Produzent, der gesagt hat, Alter, du weißt gar nicht, was du für ein Talent hast. Ich wusste das nicht. Ich habe immer auf Trainingslagern gesungen mit Hertha, mit Jerome und Kevin. Wir haben dann Zimmer geteilt und haben immer gesungen.
Das ist so krass.
Und die wussten, ey, geiler Sänger. Und die Mädels haben gesagt, kannst du für uns mal singen? Und dann habe ich mich aber nie, ich wollte nie so zu Castingshows, das war so nie mein Ding, sondern habe das nicht so geführt. Und
das hast du nie gemacht, ne?
Das habe ich bis dahin nie gemacht, ne?
Ja.
Und dann hat der Produzent gesagt, du musst auf jeden Fall zu mir nach Berlin ins Studio kommen. Du bist einer der außergewöhnlichsten Sänger. Das nimmt man so nicht wahr, weil man das ja nicht so schnallt. Ne?
Ja.
Also was man für Talent man hat. Und da begann quasi meine Reise. Und ich habe erst 9 Jahre später meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Ich habe dann wirklich Lehrgeld gezahlt ohne Ende. Ich bin durchs Land gezogen, habe als Moderator gearbeitet bei Strip-Shows.
Ernsthaft?
Genau, das war bei den American Dreamers hießen die heißen heute Sixpacks.
Ja, ja.
Und habe quasi immer zwischen den Songs...
Was sagt man da?
Ja, du musst es ja anmoderieren, du musst ja die Shows anmoderieren. Dann habe ich zum Beispiel Ladies Night gesungen von Cool and the Gang. Ich habe Robbie Williams Songs zwischendurch gesungen. Let Me Detain You, Angels. Ich habe so Balladen halt zwischendurch. Also die Shows müssen ja zwischen den Strip-Shows muss ja anmoderiert werden.
Ja.
Und hier kommt jetzt vor euch Conan, der Baba oder wie der immer.
Dann kam Conan
verkleidet und dann kam irgendwie danach kam dann halt der Pilot.
Ja.
Und dann musst du ja singen. Du musst die 1000 Frauen, die da in der Halle sind, die müssen ja entertained werden.
Ja.
Und da war ich 19 Jahre alt. Ich habe genau in dem Jahr, als ich angefangen habe, einen Kumpel kennengelernt, Timo, der ist Ballermannstar.
Ja.
Mit den Zipfelbuben, die haben so einen Song, Olivia. Wenn deine Mutter wüsste, Olivia. Die haben so einen Ballermann-Hit. Yeah. Und der hat mich damals zur Mucke gebracht. Wir haben uns kennengelernt auf einer Bühne, so eine Radiobühne, wo ich dann aufgetreten bin im Jahr. Da haben wir uns kennengelernt. Und der hat mich dann gesagt, ey Alex, ich kann die Show irgendwie nicht machen, kannst du mal einspringen für mich, so wie es immer ist.
Krass.
Dann haben die gesagt, Gott, der kann geil singen. Der sieht jetzt nicht ganz scheiße aus.
Ja.
Der moderiert, cool. Und dann habe ich das angefangen. Und dann hat mich Timo das allererste Mal, und so bin ich auch wirklich dann zur DJ-Mucke erst gekommen.
Ja.
Da ist ein 70. Geburtstag bei uns in Berlin. Ich kann den nicht machen. Kannst du den machen? Dann hat er mir seinen CD-Koffer gegeben. So früher
CDs.
Noch CDs,
ja,
CDs, so einsortiert. Hat mir die Anlage hingestellt. So, viel Spaß, 70. Geburtstag, kriegst 500 D-Mark. 500 Euro kriegst du nachher schwarz auf die Hand.
Ja.
So, ne? Ich so, okay, gut, mache ich einfach.
Ja.
Und da ich gesagt, das war 70. Geburtstag. Dann habe ich so Roger Whittaker gespielt und so Sachen. Und ich habe aber immer ein Gespür für Musik gehabt. Immer eine Liebe zur Musik.
Ja.
Und da habe ich das hat sich dann noch mehr verdichtet. Und ich bin mir, Alter, wie geht das hier? Dann, und so bin ich reingerutscht so ein bisschen in die Musikszene. Auch mit dem Produzenten, habe die ersten Acts gemacht, die dann natürlich gefloppt sind.
Ja.
Habe erste Musikvideos gedreht. Und dann hat es wirklich 8 Jahre lang gedauert.
Das Ding ist natürlich, der normale Weg war in deinem Leben nie die Option. Ich meine, du kommst wirklich nur von einer Extremen ins andere.
Ja.
Ne? Quasi vom kurz davor Fußballprofi zu werden, dann Strip-Shows moderieren, Radio und dann... Aber trotz alledem sprechen wir ja von einer langen Zeit. Du sprichst von 8 Jahren, die es gedauert hat. Bis zum ersten Plattenvertrag.
Mit 28, sehr spät tatsächlich.
Wie war das? Was war das für ein Gefühl?
Naja, krass, kriege ich mal auch wieder Gänsehaut, weil wenn ich jetzt zurückblicke, ist ja gar nicht so lange her, es sind 12 Jahre jetzt erst her. Ne?
Ja.
Und da war mir natürlich nicht bewusst, dass da erst dann geht's erst los.
Ja.
Also ich lebe tatsächlich seit 20 Jahren auf der linken Überholspur, immer Vollgas, jeden Tag. Und diese 8 Jahre bis dorthin waren, muss ich sagen, eine unfassbar harte Zeit. Also ich hatte kein Geld, ich habe in der Zeit, ich habe ja noch studiert dann, ich musste dann irgendwie so nebenbei, das ist ja so ein Prozess, du bist ja nicht Musiker und lebst dann nur davon, sondern du musst ja immer diesen Plan B haben. Und dann habe ich studiert und während des Studiums habe ich quasi diese DJ-Mucken gemacht, habe moderiert bei Strip-Shows und habe aber parallel noch gearbeitet. Ich hatte teilweise drei Jobs gleich, Burger King, Subway, Starbucks, ich habe überall gearbeitet. Ich kann dir mal erzählen, ich habe bei Subway angefangen, damals in der Zeit, weiß ich noch, am Ostbahnhof in Berlin, für 4,67 Euro die Stunde.
Crazy.
Und wirklich verrückt.
Ja.
Unterschrieben. Und dann bin ich, muss ich ja vorstellen, habe Frühschicht gemacht, habe dann Frühschicht so mit Augenringen zu Ende und dann war Samstag, sind wir losgefahren, hat mit der Bus mich eingepackt, sind wir zur nächsten schon nach Österreich, Strip-Shows, habe moderiert und bin den nächsten Morgen wieder zurück und habe dann irgendwie wieder die Frühschicht gehabt, so eine Geschichte. Und parallel habe ich noch Musik gemacht, habe so parallel dann so die ersten Songs geschrieben, aber da war ich noch nicht so drin, das habe ich mich nicht getraut. Und dann kommt der entscheidende Moment, ich habe mich dann 8 Jahre lang durchgequält, hat irgendwie nicht so richtig was funktioniert, so immer kurz vorm Plattenvertrag. Es gibt so 3 Situationen bei Universal Music, wo ich schon dachte, jetzt haben wir den Deal.
Ja.
Wieder keiner mehr gemeldet, so 3-mal. Und dann kam irgendwann so die Phase, Castingshows waren relativ groß.
Ja.
Ich will eigentlich nie zu einer Castingshow, auch so DSDS. Aber wenn, dann müsste es eine sein, die wirklich den Künstler so im Fokus hat. Und damals kam dann quasi so eine neue Castingshow, die hieß X-Factor.
Ja.
Und Sarah Connor war in der Jury. Till Brönner,
ja, ich kennt man
ja, genau, und George Glück. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, ich weiß nicht, so ein Scout, die mich irgendwo entdeckt haben, die gesagt haben, ja, ey. Und da dachte ich, könnte ich ja einfach mal probieren.
So. Ja.
Hab mir dann einen Song rausgepickt, Herbert Grönemeyer, Halt mich. Unfassbarer Song.
Ja.
Wirklich ein unfassbarer Song. Bin dann da hingegangen, so völlig naiv. Und weiß noch, wie dann dieser Vorhang aufgeht, große Halle, TV-Show. Und dann hier ist Alexander Knapp, und dann geht so dieser Vorhang auf, und dann bin ich so, gibt es ja diese TV-Aufzeichnung. Dann habe ich Halt mich gesungen von Herbert Grönemeyer und habe wirklich um mein Leben gesungen. Und dann weiß ich noch, wie dann der ganze Saal aufgestanden ist.
Boah, so. Krieg ich Gänsehaut. Und
dann die gesagt haben, Alter, was du hier gerade abgeliefert hast, Herbert Grönemeyer, Halt mich, die Sendung musst du dir mal angucken. Das ist, da siehst du, da singt jemand um sein Leben.
Ja.
Anders als, das ist, wenn ich jetzt rückblickend, das ist jetzt ein, ich bin stimmlich nochmal, habe ich mich natürlich nochmal sehr entwickelt. Damals, ich habe eine sehr hohe Stimme damals gehabt.
Ja.
Aber es geht um diesen Moment, da singt einer um sein Leben.
Ja.
Und genau, ich kann das ja mal abkürzen, diese X-Factor-Geschichte. Ich hatte parallel aber noch einen anderen Act, wo ich wahrscheinlich, oder wo ich nachher dann auch unterschrieben habe. Parallel mit der Produktionsphase von X-Factor.
Ach krass, also bist du quasi,
pass auf,
hast auf 2 Hochzeiten getanzt.
Genau, ich habe in so eine Casting-Show, wird ja nicht an einem Tag aufgezeichnet, sondern innerhalb von 6 Monaten, bis zur ersten Live-Show. Und dann bin ich zu dieser ersten Aufzeichnung gegangen, zu X-Factor, und bin dann natürlich weitergekommen, in die nächste Runde.
Ja.
War das. Und während dieser ersten, zweiten Runde vergehen aber 3 Monate. Und innerhalb dieser 3 Monate hatte ich keine Kohle. Ich war wirklich pleite. Hat aber ein Kumpel, Manager angerufen, ey, wir haben ja ein Act irgendwie. Wir haben einen Deal mit Universal Music. Wir haben schon 10 eingetütete Fernsehgartensendungen. Die sind Kooperationspartner. Und der Act hieß Barbecue. Das war so, Barbecue, also so musst du dir vorstellen, kennst du die Baseballs?
Ja,
die,
ja,
so,
ja, ja, ja.
Das wollten die so machen auf mit 3 Jungs.
Mit Barbecue. Musik?
So, wann wird's mal wieder richtig Sommer?
Ja, yeah. Ja, ja.
Ein Sommer, wie er früher einmal war.
Ja.
Und das wollten die so ein bisschen auf Country machen.
Ja.
Der hat mir 10.000 Euro hingelegt. Meinte, hier hast du noch einen Plattenvertrag. 10 Sendungen. Wir ziehen hier komplett durch. Ich hatte keine Kohle. Ich hab gesagt, fuck, das kann ich nicht machen. Ich musste meine Miete zahlen.
Ja.
Dann habe ich ja gesagt, ich mach's. Und dann
warst aber, du Teil von Barbecue?
Und dann sind wir, dann ging das los. Ich habe in einer Woche haben wir das Album aufgenommen. In einer Woche, unreal. Das heißt, es geht gar nicht. Aber wir haben es gemacht. Ich hatte noch gar keine Ahnung von dem ganzen Game damals. Dann haben wir schon Covershooting gemacht. Ich war schon auf dem Cover drauf. Die haben 20.000 Alben produziert. Und dann haben wir schon die erste Fernsehgartensendung gehabt. Ich weiß noch, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Ich hatte so einen riesen Hut, hab einen Bass, da haben sie mir umgehängt. Wir hatten so zwei Trainingseinheiten bei Deadlift die Soest, Performance Training, werde ich nie vergessen.
Ja.
Pam, pam, pam.
Pam, pam, pam.
Das werde ich nie vergessen. Und dann auf einmal ging es los. Und dann war so, und dann rückte aber diese zweite Sendung bei X-Factor. Die wussten von der Produktion nichts und die anderen wussten von der nichts. Ich habe dann einfach so zwei Gleise gefahren.
Ja.
Und dann gehe ich zu dieser zweiten.
Hast du Schiss?
Naja, pass auf, das endet ja in einem Skandal, muss man sagen.
Ja.
So ein, und dann bin ich zu dieser zweiten Aufzeichnung gegangen von X-Factor. Und da saß dann Till Brönner, ich wurde dann zugeordnet, das war meine Gruppe, ich wurde dann zu Till Brönner gebracht und der war quasi mein Jurymitglied, mein Mentor.
Ja.
Und in der nächsten Runde saß dann Till Brönner und Musti. Und da haben dann alle gesungen, ne? Und ich habe mir dann den Song Sag es laut von Xavier Nadu ausgesucht.
Ja.
Boah.
Mega.
Und den Song habe ich dann in dem Fall wirklich auch für meinen Papa gesungen, weil ich ein schwieriges Verhältnis hatte. Das war unfassbar emotional. Und jetzt ist so, ich wollte da eigentlich hingehen, wollte da singen und so ausscheiden. Ich wollte quasi die Produktion, Grand Delighted Team, nicht so hintergehen, sondern ich dachte, ich werde da hingehen, werde da singen und werde dann rausfliegen. So, das verdachte ich so. Und dann kann ich ja zu dem anderen Projekt gehen, wo ich dann auch schon so einen Halbvertrag unterschrieben hatte. Ja. Also noch keinen richtigen, aber so einen halben. Ja, und dann gehe ich da hin und du kannst nicht schlecht singen.
Ja.
Hab um mein Leben gesungen. Und dann gibt's diese, und dann siehst du, genau, musst du dir vorstellen, jetzt kommt der entscheidende Haken bei dieser Castingshow. Ich bin da hingegangen und dachte, naja, gut, ich muss da irgendwie rausfliegen, damit die dann ihre aufgezeichnete Sendung haben, ne, damit ich das andere Projekt weitermachen. Bin da aber mit Krücken hingegangen und hab quasi, wie soll ich sagen, also man muss jetzt so fragen, bevor ich zu dieser zweiten Sendung gegangen bin, habe ich da angerufen und gesagt dazu, ich kann nicht mehr mitmachen und habe mir eine Notfalllüge einfallen lassen, warum ich nicht mehr mitmachen kann.
Ja.
Und hab gesagt, ich habe einen Kreuzbandriss. Und dann haben die mich aber jeden Tag angerufen, du kannst trotzdem kommen, auch mit deinem Kreuzbandriss. Und dann bin ich da irgendwann mit Krücken hingegangen und habe quasi diese komplette Aufzeichnung und Kreuzbandriss vorgetäuscht.
Ach du Scheiße.
Und dann gehe ich, muss dir vorstellen, in diese zweite Aufzeichnung, sag es laut mit Krücken da rein, stell so links die Krücken hin, gehe dann zu diesem Stuhl und singe, sag es laut und singe um mein Leben. Es war wirklich krass, wirklich, die Aufzeichnung gibt's auch noch. Sing den für meine Verhältnisse richtig, also wirklich unfassbar gut. Und Tim Brunner und Musti steigen auf und sagen, ey, ich weiß noch, Musti hat gesagt, dieser Moment hier wird dein Leben verändern.
Ehrlich?
Hat er gesagt. Aber ja, das ist natürlich auch so Produktion, das sage ich zu jedem gefühlt.
Ja.
Und nach dieser Sendung, da weiß ich noch, Jochen Schropp war damals der Moderator. Und dann bin ich auf einmal war ich in Top 6 in der Live-Shows.
Und
wusste aber.
Wusste die anderen.
Und nächsten Tag bin ich mit Barbecue aber noch zum ZDF-Fernsehgarten gefahren. Mit meinem Hut. Die wussten aber voneinander nichts.
Ja.
Und dann weiß ich noch, da wusste
aber
ich.
Aber die Medienbranche ist doch klein.
Also ja, jetzt kommt's, genau. Das war ein Riesenproblem. Jetzt wusste ich, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Und bin dann nachts nach Hause gefahren. Und hab, fuck, ich habe jetzt, die einen habe ich da angelogen, aber die anderen wissen von der nix. Die haben schon 30.000 Alben produziert mit meinem Gesicht drauf. Ich muss jetzt hier eine Entscheidung treffen.
Ja.
Und dann habe ich die TV-Promoterin und die Plattenfirma angerufen von Barbecue damals, Universal Music, und habe gesagt, Leute, ich steig aus. Also ich habe mich quasi für X-Factor entschieden.
Ernsthaft?
Genau, das war natürlich volles Risiko, so Casting, ne? Hab dann da abgesagt. Man muss dazu sagen, ich habe da bei dieser anderen Geschichte abgesagt, hatte noch keinen Vertrag unterschrieben und hatte auch noch keinen Vorschuss bekommen.
Ja.
Ich hatte da 5 Wochen, 6 Wochen lang gearbeitet, nichts bekommen, kein Geld.
Aber du hast
war aber versprochen. So, und dann war so, ja, na klar, dieses Barbecue-Ding war eine Vollkatastrophe.
Ja,
das habe ich nur aus Geldgründen gemacht, ich musste meine Miete zahlen.
Ja.
Und genau, dann weiß ich noch, ist Elke Krüger, die war damals die Managerin immer noch von David Garrett und Harpe Kerkeling. Also eine Ikone in der Branche.
Ja.
Elke Krüger, TV-Promoterin und Managerin. Die hatte dann in dem Moment einen Nervenzusammenbruch. Musste ins Krankenhaus. Weil die hatte diesen krassen Deal mit dem ZDF-Fernsehgarten eingetütet. 12 Sendungen. Das erste Mal gab es einen Künstler, der so, die hat da ihren Kopf hingelegt, ne?
Ja.
Und dann sagt der Künstler eine Woche vorher ab, steigt aus dem Produkt.
Das ist krass.
30.000 CDs mit meinem Gesicht drauf.
Das ist krass.
So. Und dann hat die aber rausgekriegt, warum ich abgesagt habe. Dann hat die sofort bei RTL angerufen, das war ja RTL Vox. Die haben sofort mit Universal Music eine einstweilige Verfügung rübergeschickt. Und dann hat X-Factor das rausgekriegt, dass da irgendwas anderes noch ist. Und dann wurde ich per Flugzeug, habe ich ein Flugticket bekommen und musste ich nach RTL nach Köln fliegen. Und dann saß ich da an dem Tisch mit dem RTL-Chef, weil X-Factor war damals, sollte DSDS ablösen.
Ja, ja.
Das sollte so das neue DSDS werden mit riesen Budget, glaube ich, 40 Millionen waren in dieser Produktion.
Ja.
Und die stand so gefühlt mit so einem Riesenskandal schon mal auf einmal in Frage.
Ja.
Weil da ein Künstler war, der woanders einen Vertrag hatte. Dann saß ich da in Köln an so einem riesengroßen Tisch. RTL-Chef, alle. Und die haben mich ausgefragt, was da los ist. Und jetzt kommt der entscheidende Moment, den ich nie vergessen werde. Die haben gesagt, Alex, wir haben uns trotzdem für dich entschieden. Wir haben dich rausgekauft auf der anderen Seite.
Das ist krass.
Haben Geld rausgenommen, haben Geld in die Hand genommen. Ja, pass auf. Und dann dachte ich, geil, jetzt geht's weiter für mich. Und die nächste Runde war in Rom. Das war dann die Vorrunde vor der Live-Show.
Ja.
Top 6. Und die drei, die dort gewinnen, kommen dann in die Live-Shows, in die letzten 10.
Ja.
Ich war in den Top 6 an. Und dann sind wir nach Rom geflogen. Und ich dachte safe, dass ich weiterkomme. Okay.
Jetzt sag mir nicht, bitte nicht, tu es mir nicht an.
Ja, und ich dann kam nach Rom, weiß ich noch. Und in meiner Naivität, ich habe dann einen Song zugeordnet bekommen von Ich und Ich. Und du glaubst, ich bin stark und ich kenne den Weg.
Ja.
Du bildest ja ein. Ne, und sie kennst ja von damals, stark
ja, ist ja,
das
klar,
von
klar.
Ich und Ich. Der hat natürlich perfekt vor mir gepasst. Und dann war es so, ich musste dann vor allen Kandidaten, vor einem Millionenpublikum, dann erklären, dass ich gelogen hatte. Die haben mich so hops genommen, diese ganze Produktion, RTL, Vox. Und dann musste ich ja Till Bronner erklären, was passiert ist. Dass ich gelogen hatte mit dem Kreuzbandriss. Es flog dann auf, dass ich keinen Kreuzbandriss hatte. ich bin ja mit den Krücken da rein. Und
ja, aber gesagt, ist das nicht menschlich irgendwo? Ich meine.
Nee, ich habe erzählt, nee, und das war ein Riesenskandal. Der Lügenbaron Knappe. Und der RTL hat das, es war ein Riesenskandal damals im Fernsehen. Dann der Knappe, der gelogen hat, der hat Millionen Menschen angelogen. Und dann habe ich diesen Song gesungen, habe wieder um mein Leben gesungen. Und Till Brönner und Musti saßen da wieder. Und dann hat mich Till Brönner, also gibt es dieses Interview, rausgeschmissen aus der Sendung. Das kann ich nicht mitnehmen.
Wahnsinn, ey.
Ja, und da war das erste Mal wieder nach langer Zeit, nach dem Kreuzbandriss mit 19, weiß ich noch, als ich in Rom dann da saß, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich hatte All-In gemacht. Das muss man, wenn man All-In geht, muss man wissen, okay, dann kannst du auch alles verlieren. Aber meiner damaligen Naivität hätte ich nicht gedacht, dass sie mich so hops nehmen.
Also die Produktion RTL. Was hättest du aus heutiger Sicht anders gemacht? Naja. Wo ist der Punkt, wo man sagt, ich meine, klar, am Ende weiß ich ja auch, ne, man ist ja, du bist ja jetzt da, wo du bist, auch nur, weil du diesen Weg gegangen bist, wie du ihn gegangen bist. Aber gibt es eine Sache, wo du sagen würdest, okay, bei dem Punkt, das hätte ich anders gemacht?
Naja, einfach ehrlicher sein, transparenter, das ist schon, das muss man schon sagen. Ich habe da einfach All-In gemacht so ein bisschen. Ich wollte die einen nicht schaden, deswegen habe ich mir diese Notfalllüge, dann haben die mich trotzdem angerufen. Da hätte ich sagen müssen, Leute, ich habe euch angelogen am Telefon, ich habe gar keinen Kreuzbandriss, ich kann nicht kommen, weil ich ein anderes Projekt habe.
Ja.
Damals habe ich mich aber für eine andere Variante entschieden, weil ich immer so bin, ich will es allen recht machen. Das ist manchmal ein Problem heutzutage, ja. Generell auch und so.
Okay, warte, bevor wir, weil ich das einfach so unfassbar spannend finde, wir ja. Rüber jumpen zur Zukunft, zu Hochzeiten, zu allem, was auch dazu gehört, muss ich unbedingt von dir wissen, das Kapitel Castingshows war ja, ist ja an sich in deinem Leben mehr noch nicht zu Ende dann. Also das Kapitel, du hast es angefangen, du hast es beschrieben, bis zu einem gewissen Punkt auch sehr, sehr positiv, aber dann ist es, nimmt es so, ich finde, ich habe da so ein Gefühl, wie als würde man von so einem Buchkapitel da fehlt was so. Das musst du doch eigentlich so vom Gefühl her noch in irgendeiner Form. Ich meine, da gibt's ja auch echt coole Sendungen, egal ob das jetzt Voice of Germany oder weiß ich ja. Nicht was ist. Hast du nie den Gedanken zu sagen, okay, ich habe hier noch eine offene Seite, die will ich zumindest zu Ende schreiben, egal ob das jetzt am Ende positiv oder vielleicht ja auch als ja. Erfahrung ausgeht.
Na gut, aber da kommt jetzt wieder das, und das habe ich ja dann auch gelernt, als ich meinen Kreuzbandriss hatte dann und dann wirklich mein Profivertrag aufgelöst wurde. Ein Traum, für den ich mein ganzes Leben gekämpft hatte.
Ja.
Und genau der Moment kam dann da. Also in dem Moment dachte ich, als sie mich rausgeschmissen haben, jetzt ist für mich eine Welt untergegangen. Aber in dem Moment, dann bin ich nach Hause geflogen, weiß ich noch, und das war wirklich eine ganz, ganz, also ich wusste ja, dass es ausgestrahlt wird irgendwann, Monate später im August.
Ja.
Und da wurde meine Familie wurde das natürlich richtig hart sein.
Ja.
Und dann verging diese Zeit und im August, am 12. August wurde das ausgestrahlt und das war dann ein Riesenskandal. Bild-Zeitung, links, rechts, vorne, hinten. Und das war wirklich, muss ich sagen, für meine Familie ganz, ganz hart, ne? Das war wirklich keine leichte Zeit. Aber in der Zeit habe ich relativ viele Anfragen bekommen von Produzenten, die mein Talent entdeckt hatten, mal wieder. Und ich habe dann einen Anruf bekommen oder einen bei Facebook, eine Postnachricht bekommen von einem Produzenten, Oliver Krug hieß der. Der hat damals Orange Blue gemacht. Kennst du Orange Blue?
Na klar.
She's got that light, her arms, her
light. Das ist ja genau meine Zeit. Ne? Das ist ja so.
Her arms, her sun. Yeah. She's got that light. Und der hatte mit denen einen krassen Act. Und der hat gesagt, Alex, ich habe diese ganze Story da im Fernsehen gesehen, aber unabhängig von dem, ich finde, dass du ein krasser Sänger bist. Und bis dato, und dann hat er gesagt, komm, lass uns einmal treffen in Berlin und komm zu mir ins Studio. Und bis dato hatte ich noch nie einen Song selber geschrieben. Und dann komme ich zu dem ins Studio in Berlin, in der Schönhauser Allee, in Berlin. Und dann hat er mir so Songs gezeigt und dann so englische Songs. Und dann, nee. Weißt du was, Kai? Ich finde cool, dass du mich angerufen hast. Ich will jetzt meine eigenen Lieder schreiben. Und der erste Song, den wir an dem Tag geschrieben haben, war Sag das du. Das ist auch ein Song, ich weiß nicht, ob du den kennst, muss mal gucken, der hat auch 6 Millionen bei YouTube.
Und ja, sag mir
was. Auch ein ganz besonderer Song, Sag das du. Genau. Und da haben wir das erste Mal den Song geschrieben. Dann haben wir, und da, das wusste ich natürlich damals nicht, begann mein neues Kapitel.
Das war dein erstes Lied, was du geschrieben hast, Sag genau. Das du?
Ja, Sag das du. Und da begann quasi eine neue Reise, nämlich die Reise Alexander Knappe mit eigenen Songs. Dann haben wir 3 Songs geschrieben, Sing mich nach Hause, Sag das du und Weil ich wieder zu Hause bin, hießen die Songs. Und mit den Songs sind wir dann, haben wir so ein EPK gedreht, haben wir so die Plattenfirmenrunde gemacht. Haben so einen gezeigt, hier guck mal, da ist ein Künstler und das Krasse war, wir hatten dann relativ schnell 3 Angebote von Plattenfirmen vor uns liegen. Ja, da ist er genau.
Das ist der Song, ne?
Genau, da kriege ich noch so.
Wenn ich nicht weiter weiß, sing ich das Lied für dich.
Stark, stark, stark.
Ja, 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 krass, ja. Ja, ja. Ja, da ist den Song habe ich geschrieben für meine Eltern. Ich bin der Entscheidungskind.
Ja.
Und sag, dass du zu mir stehst.
Ah, okay.
Ich habe mir immer gewünscht, dass meine Eltern irgendwie dieses Gefühl, dieses Together-Gefühl wieder irgendwie mir zeigen. Dann so, und dann, wenn ich nicht weiter weiß, singe ich das Lied für dich.
Ja.
Wenn ich nicht weiter weiß, hörst du mich, ne? Du bist ein Teil von mir, du bist es vor mir.
Bedeutet dir das Lied immer noch so viel?
Ja, das ist schon noch.
Schon krass.
Ist auch live ein krasser Moment, den Song zu singen.
Mit, ja.
Mit Orchester waren wir auf Tour und damals und das ist immer ein krasser Moment. Sag, das ist ein.
Das heißt, da begann für dich ein neues Kapitel.
Ohne dass ich das wusste. Wir sind da mit diesen drei Songs, die ich geschrieben habe, auch mit Sag, das ist Plattenfirma gegangen. Und wir haben auch eine Plattenfirma hat uns geschrieben, mit der wir es dann, das ist ja eine tolle Geschichte auch, die war aus Hamburg. Die hieß damals Furry House Music.
Ja.
Und die hatten damals Philipp Poisel unter Vertrag.
Ach krass.
Ja, genau. Die hatten Philipp Poisel unter Vertrag. Die haben mich entdeckt und fanden das außergewöhnlich. Dann sind wir nach Hamburg gefahren. Und das Label gehört Frank Otto, ein Medienunternehmer aus Hamburg, Otto Versand.
Ja.
Und die Geschichte ist auch deswegen so absurd, weil eine Woche vorher saß bei Frank Otto, Fairy House Music, Johannes Oerding damals.
Ja. Wollte
auch bei denen Plattenvertrag schreiben.
Ja.
Und Frank und Björn ist der Geschäftsführer und Frank ist der Inhaber von der Plattenfirma, hat gesagt, die müssen beide immer das Gefühl haben, dass es passt. Und dann saß Johannes Oerding eine Woche vorher bei denen und Björn hat es gefühlt, aber Frank hat ihn nicht gefühlt.
Ja, ja.
Dann haben sie ihm abgesagt und eine Woche später saß ich dann da und die haben gesagt, wir wollen mit dir unbedingt was machen.
Ernsthaft?
Ja, genau.
Ernsthaft?
Dann haben wir auch Spaß immer gesagt, hättet ihr mal lieber Johannes Oerding genommen.
Ach,
und, ja, und dann ist ein halbes Jahr später ist Philipp Poisel dann aber gewechselt zu Grönland Records, zu Grönland und Herbert Grönemeyer.
Ja.
So, dass ich dann bei der Plattenfirma so voll im Fokus war. Das fand ich mega geil.
Ja.
Die haben ein gutes Budget rausgehauen und dann haben wir ein Jahr lang ein Album produziert. Sind ins Tonstudio gegangen. Es war damals ja noch so 2010, 2011, da ist man noch so richtig ins Tonstudio gegangen.
Ja.
Haben ein Album produziert, das erste Video gedreht, Sing mich nach Hause, weiß ich noch, in Berlin mit Tempodrom. Und jetzt kommt das Krasse,
es ist so verrückt, das ist einfach eine Welt.
Es ist verrückt, ja, es ist wirklich verrückt. Und das Krasse war, damals war es noch so, dass Künstler, die aus einer Castingshow kamen, keiner wirklich ernst genommen hat. Das war noch ein No-Go.
Ja.
Ist heutzutage.
Ja.
Es ist so, ja, du musst theoretisch bei einer Castingshow gewesen. Ich kann jetzt so, also ich war der Erste, danach kamen dann Michael Schulte, Max Giesinger.
Ja.
Waren ja alle bei Castingshows.
Ja.
Ich habe das Game aufgemacht.
Ja.
Danach war es salonfähig. Es war völlig okay. Weil ich habe das Album rausgebracht am 12. August und bin eine Woche später mit meinem deutschsprachigen Album auf Platz 21 der Charts eingestiegen.
Geil.
Und das war wow, okay.
Ja. Jetzt
nach
geht's
der,
los.
Nach ja, der ganzen Geschichte, die ich erlebt habe.
Ja.
Ich habe eine erste Tournee gespielt, ich habe mein erstes Konzert in Hamburg ausverkauft. Die Zweimal bis unendlich Tour hieß das Album, hieß Zweimal bis unendlich.
Ja.
Und das war, da war ich, das muss ungefähr, war ich 28, das war jetzt genau vor 13 Jahren ungefähr.
Ja.
Und da begann für mich eine Reise, die ich damals hätte nicht gedacht. Und das war wirklich das erste Album auf Platz 21. Danach folgten dann ja noch Platz 6, Platz 5. Bis meine Welt die Augen schließt. Die Geschichte mit Bis meine Welt die Augen schließt zu dem Song ist ja auch eine Geschichte für sich, wie dieser Song viral gegangen ist. Das heißt, was da alles gekommen ist.
Hast du das richtig mitbekommen? Hat sich da wirklich von einem Tag auf dem anderen richtig was verändert?
Genau, also ich habe ja dieses Album gemacht, das war der Start quasi für die knappe Karriere dann.
Ja.
Und Bis meine Welt war tatsächlich auf dem zweiten Album drauf.
Ja.
Also wir hatten, es war ein toller Erfolg, meine erste Tournee gespielt und dann macht man das so, wie das normal ist, heutzutage ja nicht mehr. Man hat dann quasi dann angefangen, sich Zeit zu nehmen und sein zweites Album geschrieben.
Ja.
Und das zweite Album hieß Die Zweite.
Ja.
Knappe Die Zweite.
Ja, ja, ja.
Ich dachte,
ja,
oh, mal so ein kleines Wortspiel
ja,
gemacht,
ja, ja,
Knappe
ja,
Die Zweite.
Ja.
Knappe Die Zweite. Dann haben wir dieses Album rausgebracht und das ist tatsächlich, hatten wir da ein bisschen Pech. Das Album wäre auch Top 10 gegangen, aber wir hatten eine starke Verkaufswoche.
Okay.
Und dann sind wir nur auf Platz 41 eingestiegen.
Ja.
War so ein kleiner Niederschmetter-Moment. Aber wir waren live super am Start. Ich habe dann so 500, 600 Tickets pro Konzert stattverkauft.
Ja.
Wir haben wieder eine Tournee gespielt. Es war auch ein tolles Album danach. Hat nochmal ein Album rausgehauen.
Ja.
Und bis meine Welt die Augen schließt, war so, die Plattenfirma hat da richtig dran geglaubt. So, ich fand den Song schon stark, aber habe ihn nicht so ganz, so irgendwie, so. Und dann weiß ich, hat mich mein Plattenformchef damals Björn Mattes angerufen. Die hatten sich mit Joel Brandenstein getroffen. Die wollten den unter Vertrag nehmen.
Ja.
Und Joel Brandenstein hat damals in dem Hotel in Berlin gesagt zu Björn Mattes, da haben die über die Musikbranche geredet, über Künstler, die er cool findet.
Ja, ja, ja.
Und Joel Brandenstein hat damals gesagt, es gibt einen Künstler, den ich unfassbar finde in Deutschland, den ich hoch und runter höre, wo ich mir wünschen würde, dass er der größte Künstler wird, den es gibt. Ich feiere jeden seiner Songs. Alexander Knappe.
Ah, wie geil, ey.
Und dann hat mir Björn gesagt und meinte, dann habe ich gesagt, ey, ich schreibe dem einfach mal. Der war damals ein YouTube-Star, ne?
Ja.
Joel, genau.
Ja.
Und das war damals so, ich hatte auch, es war finanziell mäßig, war es trotzdem schwer, obwohl wir schon so langsam so gestartet sind, aber ich weiß noch.
Aber so fürs, also die Leute im Außen denken ja in diesem Zeitpunkt, dass du ja finanziell gar nicht mehr weißt, wohin.
Gar nicht. Das ist, was denkt man. Also die, so eine, es war, ich hab, muss dir vorstellen, die Budgets waren da gerade so, um irgendwie die Runden zu kommen.
Ja.
Weil ich muss dir vorstellen, ich habe mein Studium geschmissen damals.
Ja.
Das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich studiere nicht mehr, ich war im 10. Semester.
Ja. Und wieder sind wir all in.
Und ich bin all in gegangen.
Ja.
Ich habe gesagt, ich schmeiße jetzt das Studium hin. Alles. Jeden meiner Jobs habe ich aufgegeben. Ich habe meine DJ-Mucken aufgegeben. So, ich habe alles aufgegeben. Ich mache jetzt nur noch Musik.
Ja.
Deswegen hatte ich keine Kohle mehr. Ich musste ja jeden Monat musste ja eine Miete zahlen.
Ja.
Ne? Also muss jeden Monat 1.500, 2.000 Euro verdienen. Und dann weiß ich noch, hatte ich keine Kohle mehr. Ich hatte gerade noch so, weiß ich nicht, ich hatte so 80 Euro auf dem Konto. Habe Joel geschrieben. Ja, komm rum, komm nach Rating. Er hat damals in Rating gewohnt.
Ja.
Einfach treffen. Lass uns mal treffen, vielleicht Songwriting machen. Habe ich einen Flixbus gemietet und bin mit einem Flixbus.
Ernsthaft?
Einen Flixbus von Berlin 8 Stunden nach Düsseldorf gefahren. Ja, hatte keine Kohle
mehr. Also, weißt du, für mich ist das ja so: die Hallen sind voll, die Leute irgendwie schreien.
Clubs, das waren damals
oder so Clubs.
Damals waren es noch Clubs, genau.
Clubs.
500,
und,
600.
Und die Leute singen deine Lieder mit und du musst dann irgendwie gucken, wie du mit dem Flixbus ins Studio kommst. Das ist so
ja, das war
crazy.
Krass.
Das sind so zwei verschiedene Welten.
Genau, das ist die Realität. Das, was die Leute denken, so wie die Realität ist.
Ja.
Und dann bin ich nach Rating gefahren und dann saßen wir da bei Joel in seinem Haus und so. Und Tucker war da, Tucker ist sein Pianist, der ist ein super toller Typ. Und dann hatte ich die, ey Joel, lass uns doch gemeinsam, weil der war damals YouTube-Star und hat so auch so Cover gemacht.
Ja.
Lass uns doch bis meine Welt die Augen schließt zusammen machen.
Ja.
Und dann habe ich mich nachts mit Tucker ins Studio unten reingesetzt. Joel hat oben dann so gechillt. Dann haben wir so eine Piano-Version gebastelt. Und ich habe schon meine Vocals eingesungen. Und dann habe ich nochmal gesagt, Joel, kannst runterkommen, jetzt singst du deinen Part ein.
Ja.
Und dann weiß ich noch, haben wir unten im Keller gesessen und ich habe diese Version, diese Bis meine Welt die Augenschließe-Version gehört und dachte, das ist die Version, diese Feature-Version.
Ja,
die,
ja.
Die ist ein bisschen anders tatsächlich.
Ja.
Das ist nämlich, und immer das, was ich gefühlt hatte, der Song ist noch nicht, der hat noch nicht ganz diese Emotionen, die er braucht. Und wir sitzen unten im Studio, das war nachts um 3, wir haben uns diesen Song angehört und auch diesen langen Ton, den ich hinten singe, denke, Alter, jetzt haben wir den Song. Da muss er sein. Und das Krasse ist, Joel hat gesagt dann, ey Alex, weißt du was? Ich hau morgen einen Kumpel an. Wir drehen einen Tag später so ein Video. Wir haben ein Video gedreht. Wir mussten ja so ein Video drehen. Das haben wir dann in Wuppertal gedreht. Und das Video hat Kajew gedreht. Kennst du Kajew?
Ja, ja, klar. Ist ja auch Popstar.
Genau, Kajew und Topic.
Ja.
Kennst du, Topic ist ein DJ.
Nee, den kenne ich nicht.
Topic ist einer der größten DJs Deutschlands. Muss man ja. Schon, der hat ja. Millionen Streams. Und die hatten damals die Videoproduktionsfirma. Und die haben unser Video damals gedreht.
Ja.
Auf in so einem Studio, Piano hingestellt, mit Tucker am Piano. Und dann haben wir uns da hingestellt, an so einem Mikrofon wie hier. Und haben dieses Video aufgenommen.
Ja.
Mit Joel.
Und das Lied ist...
Die meisten
gehen ja. Das ist ja. So crazy.
Sing ich schon ein bisschen anders. Andere Stimmlage.
Ja.
Ja. Tucker am Piano.
Ja.
Genau, auch diese Zweistimmigkeit.
Bis meine Welt die Augen schließt, werd ich dich lieben.
Ja, genau.
Das macht schon richtig viel auf, ne?
Das ist voll, schon. Ja, das geht auf. Und dann haben wir das Video gedreht und Joel meinte, morgen poste ich das Video bei YouTube. Und der war ein YouTube-Star. Wenn der ein Video rausgehauen hat, dann ist das, meinte er, immer viral gegangen.
Warst du noch aufgeregt bei solchen Situationen?
Naja, da war es so, ich wusste krass, Joel war, ist er immer noch, war einer der ersten riesen YouTube-Stars. Millionen Streams. YouTube, Spotify gab's noch nicht.
Ja.
Darf man nicht vergessen.
Ja.
Und dann bin ich in, weiß ich noch, dann habe ich mir vom Kumpel Geld schicken lassen, damit ich mir einen Zug buchen kann. IC. Da habe ich mir, das war dann so ein IC-Ticket von Düsseldorf nach Berlin.
Ja.
Bin eingestiegen und da meinte so Joel, naja, ich werde so ungefähr so um. Ich bin so ab und losgefahren um 16 Uhr. Ich werde um 18 Uhr dann, werde ich das Ding posten. Er hat immer sonntags um 18 Uhr gepostet.
Ja.
So ein Video.
Ja.
Und ich sitze im Zug und er meinte, ja, ich poste in einer halben Stunde. Und ich sitze im Zug, hatte so ein Handy. Facebook war damals das Ding.
Ja, ja.
Ich hatte so 4000 Follower bei Facebook.
Ja. Oh Gott.
Und dann hat er um 18 Uhr das Ding gepostet. Und das, da kriege ich Gänsehaut.
Ja.
Ich werde das mein ganzes Leben lang nie vergessen.
Ja.
Und ich sehe auf einmal so bei Facebook 5000.
Krass, in tausender Schritten.
6000, 7000. Mein Handy ist wirklich, da habe ich das erste Mal gefühlt, wie es ist, wenn du einen Hit hast.
Ja.
Ich werde nie vergessen, in dem Moment schreibt mir, das ist eine Story, Max Giesinger, Alex, ich glaube, ihr habt einen Hit. So zum Beispiel so.
Boah, guck dir das weiß mal an. Guck, weiß, mal, guck dir diese eine, Gänsehaut
und Max
an,
Giesinger war, nicht sehen. Und Max Giesinger war damals aber noch, der hatte 80 Millionen noch gar nicht. Das war ja noch erst 3 Jahre später.
Ja, ja, ja.
Der war einfach so YouTuber mit Micha Schulte zusammen. Die hatten ja noch keinen Hit. Der war damals noch bei The Voice und so, hat da mitgemacht. Aber wir kannten uns schon. Und der Alex, ich glaube, da geht was bei euch. Krass. Dann rief mich genau, 10 Minuten später rief mich einer der größten Plattenfirmenbosse Deutschlands an. Markus Hartmann. War damals bei Sony, Chef von Sony.
Ja.
Alex, wir müssen reden. So, ich dachte, what? Da wusste ich auf einmal, ich war dann schon, da hatten wir schon 14.000. Als ich angekommen bin, hatte ich 20.000 Follower bei Facebook. Also 15.000 mehr. Joel rief mir an und meinte, ich hatte, und das Video hatte innerhalb von 2 Stunden 1 Million Aufrufe bei YouTube. Das war Platz 1 bei YouTube. Ist komplett. Wir hatten dann einen Tag später direkt einen Bildzeitungsartikel. Wer sind diese beiden Jungs, die YouTube auseinandernehmen?
Ja.
Mit diesem Hochzeitssong.
Ja.
Und das war krass. Das ging dann richtig. Wir haben dann erst eine Woche später den Song, wir haben ja nicht damit gerechnet, bei iTunes hochgestellt und so. Erst eine Woche später.
Oh, okay,
und leider, sind dann Millionen Streams weggeknallt.
Ja.
Das Ding wäre, wir sind dann eine Woche später auf Platz 60 der Charts eingestiegen.
Wahnsinn.
Obwohl
ihr schon die
ganzen 20 Millionen bei Facebook, voll. Du hast ja damals immer so ein Video bei Facebook hochgestellt, um Reichweite zu generieren.
Ja.
Das eine Video hatte 50 Millionen Klicks. Das ist meine Welt.
Das ist irre. Das ist wirklich irre.
Und das war wirklich und dann ist das Album, mein Album natürlich nach oben geballert. Wieder in die Charts, in die Top 100.
Und dann ging es wieder los.
Ich war eigentlich bis da so, boah, wie geht's weiter? Album war Platz 41 und dann ging es auf einmal wieder los. So, der Song hat meinen Arsch gerettet.
Aber wenn man das alles erlebt, jetzt, und da müssen wir wirklich, das musst du mir erklären, wie kommt man dann dazu, die große Bühne zu verlassen? Ich meine, guck mal, die Leute, die du kennengelernt hast, über die du hier sprichst, das sind irgendwie ja wirklich teilweise Fernsehmogule, große Produzenten, Leute aus dem Showbiz, du bist ja voll da drin. Plus, du hast die Liebe zur Musik, plus, du hast dieses unfassbare Talent. Warum?
Naja, also da ging ja die Reise dann tatsächlich erstmal los. Ne? Ich habe dann ja, weiß ich nicht, auf einmal habe ich einen Plattenvertrag bekommen bei ProSiebenSat.1, Starwatch, mit dem nächsten Album.
Ja.
Und das ging dann Platz 5.
Das hieß
Ohne Chaos keine Lieder.
Ja.
Das war auch ein sehr, sehr starkes Album, fand ich persönlich. War auch super. Und da war zum Beispiel ein Song drauf, der ist auch bei Hochzeiten, nur bei dir bin ich sicher.
Ja.
Das ist auch, hat mittlerweile auch 7 Millionen. Ist eigentlich ein unfassbar toller Song. Vielleicht sogar noch stärker sogar tatsächlich, finde ich persönlich.
Ja.
Und ja, das war krass. Dann ging die Reise erst los. Dann habe ich in dem Jahr, als ich das Album rausgebracht habe, die große Idee gehabt, ich will mit Orchester auf Tour gehen. Habe ich ein eigenes Orchester gegründet.
So crazy.
Und so entstand ja die Orchestergeschichte. Ich bin ja mit Orchester auf Tour gegangen, mit dem Symphonieorchester Europa.
Ja.
Und dann bin ich 2 Jahre später das erste Mal auf riesengroße Orchestertour gegangen mit 100 Leuten.
Wahnsinn.
Und dann habe ich so einen Step gemacht auf einmal. Dann war ich im Game da und hatte dann nach dem ProSiebenSat.1-Deal habe ich das erste Mal. Und jetzt kommt nämlich, das war erst vor 5 Jahren, das erste Mal einen Major-Vertrag unterschrieben. Bei Sony Music, bei Columbia.
Krass.
Erst mit 35. Sehr, 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 sehr spät.
Nachdem du all das erlebt hast.
Nach 15 Jahren, mir wirklich, das ist ja, ich bin immer irgendwie so ein Spätschalter gewesen, so ein Kämpfer, und das hat natürlich so viel Kraft gekostet.
Ja.
So viele Höhen und Tiefen. Du kannst ja nicht, was ich auch dafür, welchen Preis ich dafür zahlen musste.
Ja.
Keine Familie gründen. Weil man immer in seiner eigenen Blase ist. Und Geld verdienen, du musst gucken, ich hatte bis dato, das ging dann so langsam los, aber auch da ist es so, die Leute denken dann, jetzt bist du Multimillionär.
Ja.
Es ist leider so, du musst in Deutschland Top 3 sein.
Ja.
Ich war immer so kurz davor. Immer so kurz davor.
Ja.
Ich kann mich dann eine Zeit lang auch nicht beschweren, aber ich habe natürlich auch immer wieder investiert. Die Orchestergeschichte, deshalb musste ich investieren, ich musste Geld investieren.
Ja.
Ich musste die ganzen Partituren bezahlen. Musst du ja alles bezahlen, das muss ja alles geschrieben werden.
Aber warum bist du, also kannst du mir erklären, warum bist du so vom Naturell, dass du immer wieder alles auf eine Karte setzt oder beziehungsweise so, weißt du?
So fühlt sich zumindest an.
Ja, genau, so hört es sich von außen auf jeden Fall an, dass du dann sagst, okay, jetzt läuft's gerade, weißt du was, dann machen wir eine Orchestertour. So, weißt du was ich meine? Du könntest ja auch sagen können, ja, normale Tour geht dann weiter und ich find's geil.
Also Challenge nicht
falsch verstehen. Ja,
ich glaube, Bucketliste.
Ja, ja.
Ich hatte das immer vor.
Ja, fühle ich.
Und da habe ich dann live nochmal so einen krassen Schritt gemacht, natürlich. Auch so von meiner Performance her. Da ist ein Typ, der leitet so vorne als Künstler mit dem Dirigenten so ein Orchester. Und dann haben wir das erste Mal auch, weiß ich noch, das habe ich das erste Mal in meiner Heimatstadt dann, in der Zeit dann, habe ich die Stadthalle ausverkauft.
Ja.
Zu Hause. Das erste Mal Stadthalle. Und in der Zeit habe ich dann auf dem Album, war nämlich auch dann, das hat sich auch durch Zufall entdeckt, oder entstanden, habe ich die Hymne für meinen Lieblingsclub geschrieben, für Energie Cottbus.
Energie Cottbus.
Und wenn du die Hymne, die dann zu einer Hymne wird, das schreibst du schreibst einen Song, aber ja. Du weißt nicht, dass es eine Hymne wird.
Ja.
Und ich kann dir gleich nachher mal einen Song zeigen, wie ich im Stadion singe, was da passiert.
Ja, ich habe es schon ein paar Mal gesehen, dass ich das liebe, das mir anzuschauen. Ja,
und
ja.
Das war einer der größten, schönsten Momente, das so zu erleben, dass so ein Song von den Fans zu einer Hymne gemacht wird. Ja. Du schreibst keine Hymne, sondern die wird zu einer Hymne gemacht.
Ja, ja, ja.
Und das ist jetzt der Song. Und in dieser Phase hatte ich dann die Idee, nachdem das Orchesterding funktioniert, weißt du was, ich mache jetzt einfach mein eigenes Festival für meinen Club. Und dann so ist die Idee entstanden zum Liebe kennt keine Liga Open Air für meinen Lieblingsclub. Ja. Die kompletten Einnahmen zum Nachwuchs des FC Cottbus gegangen sind.
Mega.
Und das war dann das nächste Projekt, was ich angehen muss. Haben wir jetzt ja dann in vier Jahren hintereinander gemacht. Jedes Jahr 4000 Festivalbesucher, Künstler, da war ich dann eigener Veranstalter, ich bin selber aufgetreten, riesengroß, 5000 Leute zum Festival, das habe ich jetzt ja 4 Jahre dann hintereinander gemacht.
Wahnsinn.
Also das war das nächste Projekt so. Und dann, genau, das Weihnachtsalbum kam dann noch, also ich habe wirklich viele, so alle Häkchen gefühlt gemacht und dann kam dann so letztes Jahr so dieses Gefühl nach 20 Jahren, so viele Häkchen gemacht. Ich glaube, es wird jetzt irgendwann so, ich habe das nicht mehr so gefühlt alles.
Ja.
Ich habe das Gefühl, inhaltlich war alles erzählt. Von den Stories her. Weißt du, die Geschichten, du hast alles erzählt.
Ja, ja.
Und Opa hat immer zu mir gesagt, Alex, schreib niemals einen Song ohne Grund. Und natürlich gibt es auch mal so Songs, die du fiktiv schreibst, wo du eine Geschichte irgendwo gesehen hast, die du erzählst. Aber ich habe gemerkt, ey, ich kann keine Lieder mehr schreiben, wo ich eine Geschichte erzählen kann. Weil bis in meiner Welt ist es dieses Gefühl, wo ich auf DJ-Mucken unterwegs war und immer diesen Moment beschreiben wollte, bei Hochzeitssongs.
Ja.
Dieser Hochzeitsmoment, den wollte ich immer beschreiben.
Ja.
Das war, und deswegen kann ich dann eine Geschichte erzählen. Und ich konnte dann irgendwann keine Songs mehr schreiben und keine Geschichte mehr erzählen. Also habe ich dann Songs geschrieben, weil ich Songs schreiben musste.
Ah, okay.
Und den Moment wollte ich eigentlich nie haben. Und den kannst du dann auch mal eine Zeit lang überleben. Weitermachen, weißt du? Aber du kommst irgendwann an den Punkt und merkst, das ist es, dafür bin ich nicht angetreten. So.
Soll ich dir was sagen, was ich so krass finde? Ich glaube, ich habe es auch im Podcast noch nie erzählt. Wir haben ja ein paar kleine ähnliche
Schnittstellen so.
Ja, ja, voll. Aber in einem anderen Bereich. Und zwar, ich habe ja auch mal Musik gemacht. Und zwar habe ich mal gerappt.
Ach geil.
Und ich hatte auch mal einen Song mit Echo Fresh und saß so mit ein paar Rappern auch schon so zusammen und kam dann so an den Punkt, wo ich so ein bisschen hätte Geld verdienen können. Und dann war es familiär schwierig und dann habe ich mich für den normalen Weg entschieden. Und hatte aber die Lust an Musik verloren, weil alles, was ich gemacht habe, habe ich nur gemacht, weil ich dachte, wie schreibe ich denn ein Lied, was erfolgreich ist? Also wie mache ich denn, dass das Lied erfolgreich ist? Und habe erst, und jetzt kommt nämlich diese Schnittstelle, und habe erst wieder die Liebe zurück zur Rap-Musik gefunden, als ich Lieder gemacht habe für Schalke 04, mein Herzensverein, und habe dort eine Liebe widerfahren. Das heißt, ich hatte auch so diese Situation, wo mal Lieder auf dem Videowürfel ausgespielt wurden, wo die Leute das dann noch irgendwie kannten. Und bis heute sind die auch noch so, ich sag mal, für meine Verhältnisse natürlich nicht so in deinem Rahmen, aber immer noch, werden immer noch gehört. Ich kriege immer noch Einnahmen davon. Geil, das ist völlig verrückt.
Ja, ja.
Und deswegen kann ich das so nachvollziehen. Aber da habe ich die Liebe wieder gefunden. Und ich sage auch immer so, dass dieses Kapitel Musik, deswegen habe ich das vorhin bei dir bei den Castingshows so irgendwie so, hatte ich das Gefühl, boah, da musste du, muss das Kapitel noch zu Ende schreiben. Und ich habe beim Thema Musik immer noch das Gefühl, boah, ich würde mir wünschen, irgendwann, und das mache ich auch irgendwann nochmal, ich würde gerne nochmal ein Lied für meine Kinder schreiben. Und dann ist das so...
Boah, da hast du ja eine Geschichte.
Ja, voll, voll.
Das ist ja das Schöne, ne?
Ja.
Das ist bei mir natürlich auch spannend. Ich bin jetzt natürlich, sage ich mal, auch bei mir wird es jetzt spannend mit Familie vielleicht, ne?
Ja, ja.
Darf noch nicht so viel verraten.
Ja.
bist der Erste jetzt, der...
Ehrlich?
Ja, vielleicht.
Ach, wie krass, okay. Ja. Wir sprechen gleich nochmal off record.
Insofern, das ist dann, ich glaube, da geht eine neue Welt auf. So.
Ja, ja.
Wie gesagt, ich hatte dann irgendwie so gefühlt, du hast dann irgendwann alles erzählt und da war dann so ein Moment, ey, ich brauche Musik, ich muss, und der nächste Punkt, warum ich gesagt habe, jetzt ist der Moment, wo ich, glaube ich, gut von der Bühne gehen kann, ich wollte das immer selber entscheiden.
Okay.
Die meisten Künstler verpassen den Ausstieg.
Ja.
Und du hast nicht vergessen, Corona, Ukraine-Krise, wir leben in einer Zeitenwende.
Ja.
Das hat nochmal ganz schön dazu beigetragen.
Ja.
Also das Game hat sich so krass verändert.
Ja.
Du kannst von Musik nicht mehr leben.
Ja.
Ich gehörte dazu, weil ich irgendwie mir natürlich was aufgebaut hatte. Da mal ein Konzert, da mal eine Hochzeit, da mal einmal im Jahr eine Tour. Ne, davon konnte man immer schon so ein bisschen leben.
Ja.
Aber jetzt auch nicht reich werden. Aber das Game hat sich so krass verändert.
Also jetzt ganz offiziell, ich bin ein Brautpaar, will heiraten und sehe dich als Popkünstler mit deinem Erscheinungsbild. Weißt du, viele Hochzeitsdienstleister, und ich glaube, das ist auch gar nicht böse gemeint oder so, aber viele wissen, was ich damit meine, haben das Problem, irgendwie an den Start zu kommen und irgendwie sich so richtig darzustellen. Ich glaube, bei dir ist genau der umgekehrte Fall, dass viele vielleicht auch Angst haben, weil die denken, boah, ich kann mir jetzt nicht Alex da, dass der auf meine Hochzeit sind. Ja. Aber ist das möglich?
Ja, voll. Und das ist ja das, ich habe gesagt, bin dann auf große Tournee gegangen, habe meine Karriere beendet, habe gesagt, ich möchte aber auf der kleinen Bühne bleiben. Ich möchte wieder dahin, wo ich angefangen habe. Weißt du, da habe ich angefangen. Ich habe da angefangen.
Ja.
Und deswegen singe ich sehr, sehr gern auf Hochzeiten und bin tatsächlich, das hast du selber auch gesagt, warst eher so überrascht, ne?
Voll.
Gar nicht so teuer, in Anführungszeichen. Kann man ja schon mal so sagen irgendwie, ne? Ja. Sondern, ich glaube, das ist sehr, sehr fair, weil ich das alles einordnen kann. Ich habe ja selber auch geheiratet in Mallorca, tatsächlich erst in meiner Heimat, und weiß, was für ein Apparat da natürlich dran hängt, auch Kostenapparat. Und man heiratet nur einmal, best case.
Ja.
Und deswegen bin ich auch sehr, sehr, sehr fair, sehr transparent und genau, habe relativ viele Gigs und baue das gerade auf. Und da bin ich jetzt, deswegen bin ich auch bei dir und freue mich, hab dich auch kennengelernt und deine Leidenschaft gesehen und deine... Du bist ja ein außergewöhnlicher Trauredner. Ich habe ganz viele Hochzeiten gehabt, aber tatsächlich sehr, sehr wenige oder fast keine, die so toll umarmt wurden durch einen Trauredner. Das ist, muss man wirklich sagen, ein Geschenk, auch für die Braut und den Bräutigam. Den kannte ich ja persönlich übrigens.
Ja, natürlich. Vor allen Dingen, das Ding ist, ich finde, zwischen Musiker und Redner, das ist eine Teamarbeit. So,
voll.
Weißt du, so, man macht das. Ich kann doch nur dann was Schönes erzählen. Wenn ich von guter Musik getragen werde, komme ich ja, also ich werde den Moment nicht vergessen, als du angefangen hast zu singen und ich dann gemerkt habe, boah, krass. So, also das war nochmal für mich so, was passiert hier gerade? Mhm. Und ich habe diese Energie einfach aufgenommen und konnte sie dann für mich nutzen. Also
ja, das ist, genau, also bei Hochzeiten, das wird oftmals auch unterschätzt, ne, so Sänger.
Ja.
Viele stellen dann einen Sänger hin, einen Kumpel, der irgendwie halbwegs die Töne trifft. Aber am Ende ist dieses Zusammenspiel aus dem Trauredner und dem Sänger, wenn das nicht funktioniert, dann hast du es schwerer.
Ja.
Umgekehrt ist der Trauredner nicht gut oder die Traurednerin, hat der Sänger es auch schwer.
Ja.
Weil der muss dann wiederum das Loch auffangen, was der dann nicht, was ich meine, ne?
Ja, voll.
Das heißt, ich vermute oder ich würde behaupten, dass der Trauredner, die Sänger und auch der DJ nachher der wichtigste Part sind.
Absolut.
Von allem.
Ja.
Die Torte, egal, wenn die nicht schmeckt, komm.
Ja.
Das Buffet, ach komm. Ja. Die Hochzeitslocation, wenn die jetzt nicht perfekt ist. Das Wetter. Wenn das ist alles egal, wenn die Musik, die Trauerin und der DJ, auch dieses Paket, das ist unfassbar wichtig. Das habe ich dir vorhin gesagt, das ist der Kleber.
Ja.
Wenn der Kleber nicht da ist, wenn die Emotion nicht da ist, funktioniert die Hochzeit nicht.
Ja, krass.
Und
krass,
das ist die Erfahrung der letzten 20 Jahre und die Erfahrung hast du ja auch gemacht.
Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Als Brautpaar, man möchte dich kontaktieren, wie gehen die auf dich zu? Wie können die auf dich zukommen?
Ah ja, ganz normal über Instagram, so bei dir auch. Ich habe eine Homepage, Knappe Entertainment.
Du schreibst zurück.
Leute,
schreibt.
Ich mach das alles selber.
Ist
doch total schön, auch für meine Fans. Ich sag das auch ganz transparent. Ich habe so diese Popstar-Karriere. Und ich war ein sehr nahbarer Künstler. Ich habe mich für den nahbaren Weg entschieden. Immer erreichbar, immer mit ganz vielen. Ne? Ich habe nach jedem Konzert stundenlang Autogramme gegeben.
Ja.
Bis keiner mehr da war. Immer. Bei jedem Konzert.
Krass.
Wirklich. Und das bin ich heute auch noch. Ihr könnt mir schreiben und dann kann man sich auch austauschen. Ich bin sehr, sehr transparent. Ich bin wirklich über alle Wege erreichbar, so wie du am Ende des Tages auch.
Ja,
ne?
Absolut.
Für mich beginnt jetzt eine neue Reise. Das heißt, ich muss auch wieder Gas geben. Und das mache ich, habe ich immer gemacht. Ja. Aber ich bin da. Ihr müsst mich nur anrufen.
Also ist Hochzeit quasi jetzt so einer der Sachen, wo du sagst, das gehört jetzt so mit zu meinem Main-Gebiet?
Das ist so eine Säule. Auch Moderation natürlich. Traureden nicht tatsächlich.
Ja.
Das ist nicht mein, das kann ich nicht. Das muss man auch verkörpern können, so wie du das machst auf dem Level. Aber auch so Moderationsgeschichten mache ich noch und tatsächlich die Hochzeiten sind das ist eine Säule in meinem Leben, die ich
auch mache. Hochzeit auch so quasi freie Trauung und dann auch so Sektempfang und in den Abend, könntest du dir das auch vorstellen?
Ja, voll. Voll. Es ist auch so, natürlich in der Vergangenheit habe ich immer gesagt, ey, es wäre natürlich total toll, wenn ihr euch Songs von mir aussucht.
Ja.
Vor allen Dingen im Balladenbereich bei den Trauungen. Ja. Das bietet sich ja an, da sind so viele Songs. Aber da bin ich auch flexibel. Wenn jetzt einer sagt, ey, kannst du nicht den zweiten Song von Andres Burani auf uns machen?
Ja.
Dann kriegen wir das auch hin.
Könntest du, aber
das kann ich mir vorstellen.
Kannst du das aus dem Stehgreif oder ist das jetzt für dich, dass
du kann ich mich vorbereiten.
Achso, du kannst es dann vorbereiten.
Ich kann das vorbereiten. Auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, hör zu, kannst du noch irgendwie abends noch ein kleines Set spielen?
Ja.
Irgendwie nochmal, ne? Es gibt ja zwei Momente, die Trauung,
die
sehr emotional ist, oder abends zum Hochzeitstanz.
Ja.
Die beiden Parts gibt's ja auch.
Stimmt.
Habe ich ganz oft gemacht, dass ich dann als Überraschungskünstler die Braut war ein riesen Knappe-Fan. Und dann, ich hab, Schatz, ich habe eine Überraschung für dich. Und dann läuft, bis meine Welt die Augen schließt, und dann komme ich auf die Tanzfläche. Dann singe ich den Song. Und dann habe ich auch viele Songs, die zum Tanzen sind.
Ja.
Und dann macht man so 20 Minuten und dann geht's quasi perfekt.
Ja.
Die Tanzfläche ist eröffnet.
Ja. Und ein mega Beispiel dafür ist, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die Lisa Bund. Grüße an der Stelle. Ja, eine ganz, ganz tolle.
War, glaube ich, auch in einer Kassenshow,
kann das sein? War bei DSDS. Und die ist jetzt wirklich, so was das Hochzeitsgeschäft angeht, auch eine Koryphäe und bedient auch das komplette Spektrum und ist mehr als positiv angenommen. Plus, es ist ja ein Bonus, ne? Also ich finde, das ist eine Sache, was man da erlebt hat oder was du da geschaffen hast, das kann man ja immer wieder erzählen und du kannst ja auch genau daraus schöpfen und das nutzen und das positiv für dich nutzen.
Und das Schöne ist, ich bin natürlich auch ein Musiker, ich kann mir einen Gitarristen dazu holen, einen Pianisten. Ja. Ich habe ein super Team. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich Live-Piano spiele, gibt's ja auch. Das ist immer eine logistische
Geschichte. Piano spielst du natürlich auch. Genau. Neben dem, dass du aussiehst wie ein Model, fast Profifußballer
40-jähriges Model.
Profifußballer warst, singen kannst, was noch? Was noch? Es reicht doch jetzt. Das ist doch gut jetzt.
Ja, voll.
Also stark.
Genau, und jetzt, das ist schön, ich habe meine Karriere bewusst selbst entschieden. Ich gehe auf die kleine Bühne, aber ohne Musik geht es natürlich nicht. Also ich sag mal so, die Geschichte Alexander Knappe, inhaltlich, die ist halt auserzählt. Das Buch ist zu.
Ja.
Aber es kann ja ein anderes Buch aufgehen. Ja. Musik ist nicht tot dadurch, sondern im Gegenteil, es gibt ja noch andere Bereiche, die man...
Was? Du grinst so, du hast so ein Schmunzeln im Gesicht.
Wir hatten ja im Vorgespräch, da habe ich ja schon wir haben überlegt, wie könnte man das anteasern, ohne dass man es verrät. Du ja auch, du bist ja auch Leistungssportler. Ja. Ich war Leistungssportler, ich war ja auch Triathlet, bevor ich dann zum Fußballer wurde.
Also ich bin kein Leistungssportler, ich sage, ich bin ambitioniert.
Ja,
also
ich hab deine Zeiten gesehen, da beim Laufen, die Durchschnittszeiten beim Kilometer, die sind schon sehr, sehr stabil.
Dankeschön.
Vor allen Dingen auch die Distanz, die du dann ergehst. Ne? Insofern bist du schon Leistungssportler. Insofern sind wir ja Menschen, die sich sehr, sehr gerne Challenges stellen.
Ja, ja.
Und das mache ich auch. Und ich habe gesagt, wenn ich Musik mache, dann muss es was sein, was ein kompletter Stilbruch ist.
Und ach krass, ja.
Genau, und da kann sich jetzt der eine, ich will hier noch nicht so viel verraten, der eine oder andere vielleicht ausmalen, naja gut, also Metal wird's nicht, Schlager wird's auch nicht, weil es eher so verschwimmt.
Ja.
Also lassen wir das mal so offen und dann gibt's noch so zwei andere Bereiche, die mich sehr, sehr, sehr interessieren.
Also, was wir auf jeden Fall festhalten können ist, es kommt noch was von dir.
Vielleicht, ja.
Und es wird ein Stilbruch.
Das könnte passieren, wenn es gut genug ist. Das ist ja, also ich gehe die Challenge an. Aber und was ich auch verraten kann, es wird auf jeden Fall mindestens 2 bis 3 Mal im Jahr werden von mir neue Songs kommen, Balladen.
Ah, stark.
Das habe ich mir geschworen, weil ich da auch noch, klar, um dieses ganze Game einfach im Game zu halten, so ein bisschen. Ne? Man kann ja auch mal so, das mache ich auf jeden Fall
weiter. Hier in Deutschland bist du ja halt auch einfach ein Teil oder wenn nicht sogar ein Kopf dieser Szene. Ne?
Voll, also genau, absolut. Genau.
Deutsche Balladen
und da musst du schon ein bisschen noch ein bisschen füttern, den Markt.
Ja,
das musst du
machen. Ja, und das führt mich zu einem Punkt. Ich meine, ich habe dich vorhin so leicht gefragt. Ich möchte es gerne natürlich auch auf Band. Wir haben in diesem Dezember, ist vielleicht so der erste kleine Werbeblock, hier bei uns in Hannover eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, eine Art Wohnzimmerkonzert, wo wir Geld sammeln wollen für den wohltätigen Zweck. Wo das Geld hingeht, werde ich euch noch verraten. Was wir genau vorhaben, werde ich euch noch verraten. Aber natürlich möchte ich dich gerne als Künstler für unsere Aktion gewinnen.
Bin ich sehr gerne dabei.
Ja?
Ja, also könnt ihr schon mal der erste kleine Star, wenn man das so sagen kann, ist da, knapp ist dabei, komme ich gern rum.
Ja, geil. Und, geil.
Schmetter ich 1, 2 Songs auf jeden
Fall. Das wird mega, mega gut. Da freue ich mich wirklich.
Habt ihr schon Ort?
Ultra drüber. Ja, wir haben schon Ort, aber das verrate ich dir hier im Nachgang.
Ja.
Ja, also richtig, richtig geil. Also das heißt, du hast richtig was vor, du hast einiges auf dem Zettel, einiges zu tun. Was sind so die nächsten Hausaufgaben für dich? Also was planst du, wie sehen deine nächsten Wochen und Monate aus?
Naja, es ist so, deswegen bin ich ja auch hier. Ich versuche natürlich einfach auch die Netzwerke so ein bisschen zu spielen. Ne? Auch vor allen Dingen in diesem ganzen im Hochzeitsbereich gibt es ja so verschiedene Dienstleister, die das seit Jahren machen und da versuche ich mich natürlich ein bisschen auch ins Spiel zu bringen. Natürlich.
Ja, ja.
Deswegen, weil man denkt, okay, man ist jetzt ein Popstar gewesen oder ist noch ein Popstar irgendwie, dass es dann leichter ist. Das hast du ja schon angesprochen.
Ja.
Man muss den Leuten sagen, hier bin ich. Das ist alles cool. Ich bin auch im Rahmen so gefühlt. Ne?
Aber ich sag dir eins, mein Freund, wirklich, und das meine ich vom Herzen, weil das sieht man halt immer und immer wieder, dass Leute manchmal denken, mir, die Welt wartet auf mich.
Nein,
so, du niemals. Bist ja vom Typ her so, das finde ich so geil, wirklich jetzt. Du ruhst dich ja nicht aus, sondern du bist aktiv, du bist umtriebig, du machst dir Gedanken, du bist fleißig, du schreibst die Leute an, du gehst, also du bist unterwegs und das, wo wirklich, und ich glaube, das ist halt wirklich so dieser Trugschluss, wo viele Leute sagen, nee, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Oder mit, also, ne? Ja. Und so bist du halt null. Gar nicht,
nee, also die Eitelkeit, die habe ich aber schon lange abgelegt. So dieses, ja. Da, wenn man weiß, wo man herkommt,
ja.
Dann weißt du das, dass du, es wartet niemand auf dich, niemals.
Ja. Ja.
Natürlich kannst du dir arbeiten und du musst immer fleißig sein. Und
ja.
Das ist so eine Regel, die ich mir, eigentlich, das ist so eine Challenge, die ich mir immer gestellt habe.
Ja.
Immer auch mal bodenständig. Klar gibt es auch mal Momente, das haben wir doch alle irgendwie so.
Ne? Ja, ja.
Aber für mich ist es eine Challenge. Ich will irgendwie das Gefühl haben, dabei zu sein.
Ja.
Du bist ja in dem Game drin.
Ja, ja, voll, voll.
Und am Ende ist es natürlich auch so, wenn ich bald irgendwann eine Familie gründen sollte,
ja.
Habe ich eine Verantwortung. Ich habe schon Angst, irgendwie nicht da sein zu können für meine Familie, so, ja. Ne? Also finanziell. Und dieser Karrierecut, den ich gemacht habe, der heißt ja im Umkehrschluss auch, ich fange was Neues an.
Ja.
Und die Miete muss gezahlt werden.
Voll.
Die Windeln müssen bezahlt werden.
Voll.
Das Essen muss bezahlt werden. Und da habe ich manchmal ein bisschen Angst vor. Deswegen bin ich so on fire und sage, ich muss am Ende irgendwie von irgendwas leben.
Ja, ja,
absolut. Ich übertreibe jetzt natürlich.
Nein, absolut.
Du weißt, was ich meine.
Aber absolut, absolut.
Du hast ja auch Kinder, du hast ja auch eine Familie, du weißt ja genau, wie es ist.
Und das ist der Motor. So,
das ist der Antrieb.
Das kann der Antrieb sein. Ja, ja, absolut, absolut. Viele Leute sagen ja auch, ja, und wenn ohne Familie, dann könntest du ja auch das und das machen. Aber so funktioniert es nicht.
Nein.
Ich kann das alles nur machen wegen meiner Familie, weil ich genau weiß, ich muss jetzt das machen. Wir müssen jetzt voll. Gas geben. Wir müssen ja. jetzt so. Und das ja. ist ein riesen, riesen Motor.
Absolut. Und natürlich habe ich mir durch die letzten Jahre, die ich ja auch erfolgreich war, auch natürlich auch einen kleinen Puffer gebaut.
Ja.
Aber es ist ja nicht so, ey, wir brauchen uns jetzt vormachen.
Ja.
Keine Millionen, um dann irgendwie 10 Jahre lang sagen zu können, ich lege mich jetzt auf die rohe Haut.
Ja.
So sind wir ja gar nicht.
Ja, 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 genau. Vom Naturell her.
Das ist immer, es gibt Menschen, die das können. Ja. Manchmal beneide ich die auch.
Ja.
Ich beneide manchmal so Menschen, die einfach auch so diesen Ruhemoment, diesen Pol haben,
ja,
aber so ja. sind wir halt nicht.
Ja, ja,
man,
ja.
man ist halt, wie man ist.
Ja, ja. Man hat immer das Gefühl, an irgendeiner Ecke ist gerade noch was, wo du was nachlegen kannst.
Genau.
Mache ich hier zu wenig, mache ich da zu wenig?
Ja, genau. Ich habe das immer oft in Interviews so gesagt, wir Menschen, dazu würde ich dich jetzt auch mal zählen, wir suchen immer irgendwie das Gefühl anzukommen.
Ja.
Und dann kommen wir an. Ja, dann wollen wir direkt weiter.
Ja, ja, absolut, ja.
Und
ja.
wir suchen, alle Menschen sind ja so, ja, wir suchen immer ja. diesen, nach diesem Moment, dass man angekommen ist, dieses ja. Ziel, dieses Gefühl.
Ja.
Aber das wird es nie geben.
Ja.
Diese Momente sind nur ganz kurz.
Ja.
Diese Momente sind nur ganz kurz.
Absolut. Absolut.
Und das ist Fluch und Segen gleichzeitig.
Ja. Ja.
Und es gibt Menschen, die können das besser, dieses Ankommen, und können diesen Moment länger strecken.
Ja.
Sogar sehr lang, gibt es einige, dann gibt es welche, die sagen...
Die strecken das ihr Leben lang.
Dachchen, moin, so, ich muss hier gleich wieder weiter.
Ja, ja,
und
ja.
so da in die Kategorie würde ich mich einordnen.
Ja, 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 ist ja. bei mir auch so.
Insofern, das ist Fluch und Segen natürlich, ne? ja. weil man auch aufpassen muss. Wir haben ja nur dieses eine Leben, wir haben diesen einen Körper.
Ja.
Und deswegen ernähre ich mich auch sehr, sehr gesund, mal mehr, mal weniger, ja. mache sehr viel Sport.
Ja.
Und das hält einen natürlich auch für du ja auch.
Absolut, deswegen. Absolut. Das habe ich wirklich so in den letzten, ich sag mal, 3-4 Jahren auf... ganz große Art und Weise gemerkt, wie viel einem das gibt, ne? So
ja.
einfach auch körperlich immer präsent zu sein und ja. da sein zu können und auch nach einem langen Tag trotzdem noch mit den Kindern aufs Trampolin zu gehen
ja.
und zu spielen.
Und das ist also, du hast ja Kinder, du hast ja schon Kinder und eine ja. Familie, das heißt, die halten dich ja wahrscheinlich auch wach.
Absolut, absolut.
Mal
also,
mehr.
Ja. ja, genau, also definitiv, die sorgen dafür, dass du halt immer on fire bist, so, ne?
Mhm.
Und das ist mir auch wichtig, ne? Also, das war mir auch schon früher wichtig, dass ich dann halt auch präsent sein kann und da sein kann und nicht sagen kann, nee, jetzt nicht, jetzt muss ich mich aber erstmal hinlegen oder jetzt muss ich erstmal dies oder jenes, sondern ich möchte auch bin der Erste auf dem Trampolin, ja. Wenn wir Fußball spielen mit meinen Neffen und Nichten,
ja, ja.
so, die sind jetzt mittlerweile in einem Alter, wo die einen dann auch vorführen wollen und dass das halt eben nicht so leicht
ja,
geht
ja.
und solange ich kann, werden die das halt mhm. eben nicht können. So, und
ja,
das
ja,
ist halt
spannend,
irgendwie schon...
Ja, spannend. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend.
Ja, ja
genau.
Ja.
Und das ist die Phase jetzt, in der ich mich befinde. Das heißt, traut euch gern und würde mich total freuen, wenn ich, wenn das die Säule wird, also
ja.
auf der ich vielleicht ein Element aufbauen kann.
Also ich kann euch wirklich nur eine Herzensempfehlung aussprechen. Also einmal neben dem Menschlichen, da habt ihr gerade, glaube ich, den Alex sehr gut kennengelernt, so mega sympathisch und offen und vor allen Dingen auch spricht einfach so aus dem Bauch heraus. Und dann das Zweite ist, ich habe es selbst miterlebt, das ist nochmal wirklich ja, Next Level. Das macht sowas her und das ist eine Aufwertung eurer Hochzeit. Also das kann ich wirklich mit gutem Gewissen empfehlen. Plus vielleicht noch so, das darfst du jetzt nicht falsch verstehen. Ich sag mal so, das ist bezahlbar. Leute, das ist jetzt nicht so, dass das geht. Das geht, ja. Das kann man machen. Ja. Also traut euch, seid mutig und vielleicht auch nochmal ein Appell an alle Hochzeitsplanerinnen oder Hochzeitsfotografen, Videografen, alle, die irgendwie so im Hochzeitsgame unterwegs sind. Connectet euch gerne, er schreibt zurück, vielleicht manchmal ein bisschen später, vielleicht manchmal ein bisschen früher, aber ich bin mir sicher, er wird sich bei euch melden. Und
vor allen Dingen auch für die nächste Saison jetzt, ne? Denn wir sind ja jetzt zwar in der 25 wahrscheinlich, ja. Ne? Da hast du ein bisschen mehr drin,
ja,
da haben alle schon ihre Baustellen zusammen.
Ja,
ne?
Ja.
Und da bereite ich jetzt mich schon für 2026. Ich habe schon ein paar Anfragen tatsächlich. Und
perfekt. Perfekt. Und das wird mehr, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ey, das ist Wahnsinn, wie schnell quasi diese Stunde rumging, du... alles an spannenden Sachen erzählt hast, was für Informationen du uns mitgegeben hast. Hast du noch ein paar Worte, die du nach draußen geben möchtest an die Leute?
Ach ja, ich bin jetzt nicht immer so ein Typ, der sehr gerne irgendwelche Leuten was raten möchte, aber glaube vor allen Dingen vielleicht an die Hochzeitscommunity. Sie werden ja viele vielleicht auch hören, die vorhaben zu heiraten. Da kann ich sagen, aus meiner eigenen Perspektive, das war einer der anstrengendsten Tage meines Lebens, aber auch einer der schönsten Tage meines Lebens. Und deswegen in Zeiten, wo Tradition manchmal verloren geht, Dinge, wo man sich festhalten kann, finde ich die Hochzeit und diesen Moment eines der wichtigsten Momente, weil er zeigt, dass man einen Menschen finden kann bis zum Ende des Lebens.
Ja.
Und deswegen sind Hochzeiten und dieses Ganze so unfassbar wichtig, glaube ich, auch für die Gesellschaft, in der wir leben.
Absolut. Also besser kann man es nicht sagen. Und liebe Leute da draußen, ich fasse es nur einmal kurz zusammen. Wir werden Alex auf unserem Benefiz-Konzert mit dabei haben und einfach ein ganz, ganz sympathischer und charismatischer Mensch. Kontaktiert ihn. Ich werde ihn auf jeden Fall spätestens dann auch nochmal anschreiben. Wenn ich das Lied für meine Kinder geschrieben habe und jemanden für die Hook, für den Chorus brauche, werde ich ganz viel sparen und gucken, ob ich ihn an meine Seite ziehen kann. Und wünsche euch allen an dieser Stelle einen richtig, richtig schönen Sonntag. Und wir beenden das mit diesem wunderschönen Lied.
Und wir brauchen nicht viel. Wir haben uns beinahe verpasst.